Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Heute Baustellen-Edition, man kann es unsperren.
2.0, ne?
Ja, vor allem an deinem Outfit auch, aber an meinem Outfit auch schon. Also es wird hier gleich gestrichen. Wir haben heute aber noch ein paar spannende Themen. Ja, wir wollen über Aufgeben sprechen und ich habe wirklich was dabei, eine Forschungsgruppe, eine Studie über Grünwähler, das ist wirklich, das wird dir auch gefallen. Sehr, sehr spektakulär. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Ich wollte mal fragen, ob wir Tontechniker unter uns in der Community haben.
Na, ernsthaft. Warte kurz. Ich mach's mal in die Kamera. Es geht um diese Lavaliermikrofone hier von Sennheiser. Irgendwie spinnen die rum.
Also wir haben hier noch ein Zoom stehen. Ein
Zoom H8 oder F8.
Aufnahmerekorder.
Ich glaube, es ist F8. Und irgendwie, wir haben nichts geändert, die schlagen nicht mehr aus, dann schlagen sie aus, aber ganz komisch. Und bei den Videoaufnahmen sind alle paar Minuten sind so 5 Sekunden Rauschen drin. Bei allen Eingängen von dem F8 und auch bei allen Lavaliermikrofonen. Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht weiß ja einer, was ist. Deshalb bin ich jetzt gerade auch sehr, sehr schlecht drauf.
Er ist sehr, sehr wütend. Aber die Dinger funktionieren, die steckt man ja direkt an. Das funktioniert. Deswegen ist unser Zoom wahrscheinlich intakt. So, jetzt muss ich dich irgendwie aufheitern. Wie kriegen wir das hin?
Das ist ja die Frage jetzt, weil die klappen mit dem Zoom, aber es kann nicht sein, dass 4 Lavalier-Mikrofone auf einmal kaputt gegangen sind.
Nee, das muss irgendwas mit der Verbindung zu tun haben. Vielleicht ist hier auch schlechtes Karma, vielleicht ist hier schon zu viel draußen. Keine Ahnung, vielleicht stört hier irgendwas die Verbindung. Man weiß es nicht.
Oh.
Vielleicht brauchen wir einen Schamanen.
Kurz zum Thema Aufgeben. Ich bin kurz zum Aufgeben.
Ich werde dich jetzt ein bisschen motivieren.
Ja, komm,
du könntest mich zum Beispiel fragen, was mir auf den Nägeln brennt.
Was brennt dir auf den Nägeln, Mario?
Heute Lifehack der Woche, Leute. Und zwar, wie man in diesem Winter nicht krank wird. Ich würde mir, 2 Tipps kommen jetzt, die würde ich mir schon mal abspeichern. Nummer 1, das ist auch was für dich. Jeden Tag einfach verdammt nochmal kalt duschen. Das ist wirklich der einfachste Trick der Welt. Da bist du morgens gleich mental gestählt. Da schaffst du gleich mal was. Du merkst einfach, du kannst was schaffen. Du bist kein Lappen. Kalte Dusche ist auch verdammt gesund. Gut für die Nerven, wäre auch was für dich. Beruhigt einen, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem. Und Tipp Nummer 2, natürliches Antibiotikum. Das ist auch was für dich. Du nimmst einfach, damit man nicht krank wird, ganz einfach. Du nimmst eine Zwiebel, hüllst die aus, das Innere schneidest du klein, packst Knoblauch dazu, hackst das klein, Ingwer, dann noch Kurkuma, Nelke, Zimt dazu, das rührst du alles zusammen, packst das wieder in die Zwiebel rein, Honig drauf, rührst nochmal um, stellst es in den Kühlschrank und die Essenz davon, die trinkst du dann am nächsten Tag. Stinkt etwas, ist aber wirklich verdammt gesund. Ja, das solltest du mal machen.
Dann bin ich lieber krank.
Dann bist du lieber krank. Das denke ich mir. Hier, das hat noch nicht geholfen. Ich habe aber noch was Tolles. Ich bin heute richtig der gute Laune-Onkel.
Hau mal den nächsten Lifehack raus.
Nee, wirklich ein guter Satz, den ich neulich gehört habe. Lebe wie ein Tourist und reise wie ein Einheimischer. Jetzt denkst du dir erstmal, was? Hä? Aber das finde ich eigentlich wirklich ein gutes Lebensmotto. Da, wo man ist, dass man da eigentlich so ein bisschen diesen Touri-Lifestyle an den Tag legt und sich mal anguckt, was ist hier, spannendes Haus, hier, wo kann man denn hier essen gehen, dass man das einfach mal so ein bisschen als Tourist erlebt, die Umgebung, weil oft rennt man hier durch die Straßen, so wie du jetzt, Kappe runter und man kriegt gar nichts mehr mit. Also, dass man eigentlich da, wo man lebt, eher so wie ein Touri agiert. Und wenn man wirklich Touri ist, dass man dann nicht in die ganzen Touri-Hotspots rennt, sondern dass man dann eher agiert wie ein Einheimischer und da mal sozusagen das echte Leben mitnimmt.
Wann war denn das letzte Mal, dass du in München etwas Neues entdeckt hast?
Das ist eine gute Frage. Ich habe aber schon öfter mich wirklich dabei erwischt, auch früher schon, da habe ich noch in Heidhausen gewohnt, dass ich ab und zu mal morgens, als ich U-Bahn, Tram, wie auch immer gegangen bin, dass ich einfach mal mir die Gebäude angeschaut habe. Das sind oft so Kleinigkeiten, wirklich, dass man sich einfach mal, und dann denkt man sich, wow, ich bin hier schon 100 Mal vorbeigelaufen, vielleicht 500 Mal. Und zum ersten Mal fällt mir auf, da oben hier irgendwie ein goldverziertes Dach. Ist mir auch öfter hier schon auf dem Weg hier ins Studio aufgefallen. So ein Gebäude mit einfach einer dicht befahrenen Straße mit dem größten Balkon der Welt. Wirklich traumhaft. Das sind, finde ich, oft so Kleinigkeiten. Auch neulich, wir waren in einem sehr guten Wirtshaus.
Ja, das stimmt.
Viktualienmarkt. Gut, ich kann's schon, aber
das war für mich so ein Moment.
Ja, es gibt wirklich sehr viel zu entdecken.
Und als ich letztens nachts von der Baustelle im neuen Studio weggefahren bin, da habe ich gesehen, da ist ein Outdoor auf den Dächern, so ein Fußballcourt.
Ja, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen.
Das war krass.
Ja, ja. Ja. Das habe ich habe mir auch gedacht, so, das war so ein bisschen USA-Feeling.
Ich wollte hoch und jemandem eine Blutgrätsche verleihen.
Also du bist kurz vorm Aufgeben. Warum?
Ich bin ja, also jeder Mensch glaubt ja an irgendetwas. Ja?
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, aber an irgendwas glaube ich irgendwie jeder. Und ich glaube vor allen Dingen an Momentum. Und Grad ist echt schlecht. Ernsthaft. Mit dem Umzug, das ist, irgendwie läuft das gerade alles nicht so cool. Also es ist eigentlich alles in Ordnung, aber das zieht sich ungemein. Das sind Kosten steigen irgendwie gerade. Ich habe das ja so ein bisschen im Überblick. Jetzt fällt uns hier die gesamte Tontechnik aus. Das ist nicht cool.
Fast so ein bisschen Gefühl wie bei der Regierung. Der Haushaltssperre sieht irgendwie auch gerade nicht so gut aus. 60 Milliarden Loch, Watschen vom Bundesverfassungsgericht, Haushaltssperre. Man weiß nicht, wo man einsparen soll, Steuern erhöhen, wie auch immer. Ja.
Naja, ich will ja, guck mal, das ist jetzt, wenn die Leute auch zu Recht sagen, oh, er stellt sich an, so, ja, ne?
Lappen.
Es gibt, ja, es gibt Leute, die haben weitaus größere Probleme, das ist mir alles bewusst, aber man hat ja, jeder in seinem Leben hat ja seine Aufgaben. Ist ja egal jetzt, ne? Auch ein Multimilliardär hat seine Aufgaben. Wenn diese Aufgaben,
hat auch Sorgen.
So, ja, weil wenn diese Aufgaben oder diese Dinge, die er erledigen will, nicht klappen, dann erzeugt das einfach Frust und dann ist es auch kein Trost zu sagen, ich hab eine Milliarde auf dem Konto, die ich auch nicht habe. So, nicht mal ein Bruchteil davon. Und das ist einfach gerade super frustrierend, weil so alle diese kleinen Baustellen, Ummeldung, viel komplizierter, als ich irgendwie dachte. Das Schild vorne, das Schild, ich habe ja jetzt dreimal eine Mail geschrieben und wir dürfen auch nur diesen Schildermacher nehmen.
Ach so, das Schild so, quasi draußen
meldet
vor der
sich
Tür.
Nicht mehr. Hat sich einmal gemeldet, jetzt meldet er sich nicht mehr. Das so. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber das Lab hat sich gerade alles, jetzt mit der Tontechnik, dann Baumarkt, aber es ist
cool bleiben. Also, cool bleiben. Schau, das Internet, das haben sich sicherlich viele gefragt. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen, also herzlichen Dank dafür.
Musst du auch eine extra Runde drehen. So,
es hat funktioniert.
Ja, ja, ja.
Du bist mir gerade zu negativ. Also, ich
bin gerade super negativ.
Es hat sich verzögert, aber dann kam ein sehr netter Techniker. Ja. Und da hatten wir auch schon Pech. Zum Beispiel, als wir hier eingezogen sind, das kann man sagen, der war wirklich in jeglicher Hinsicht eine Frechheit. Der neulich kam, war super, super sympathisch, super schnell. Einfach ein cooler Typ. Und man hatte auch das Gefühl, er interessiert sich dafür. Ja. Und der Techniker, der hier kam, da haben wir gedacht, der hatte eher Spaß dran, der hat da irgendwie rumgefummelt und so, oh, kaputt. Also da gibt es große Unterschiede und da muss man sagen, das lief super.
Ja,
also,
du hast recht.
Mit Verzögerung.
Ich weiß ja auch gerade, dass ich voll negativ bin, aber es fällt mir gerade echt schwer rauszukommen. Es fällt mir gerade echt schwerer, da irgendwie rauszukommen.
Du bist eigentlich so typischer deutscher Nationalspieler. Eigentlich, du würdest perfekt in diese Nationalmannschaft reinpassen. Einfach so ein bisschen gerade läuft's nicht. Wir brauchen eigentlich gar nicht spielen.
Nee, ich mache ja weiter.
Ja, die machen auch weiter und aber verlieren 2-0 gegen Österreich. Würde es auch gut in die Bundesregierung reinpassen?
Ja, kann. Weiß ich nicht.
Glaubst du, dass die weitermachen? Weil da wird ja viel spekuliert. Also ich habe schon oft Leute sagen hören, oh, also erst waren es bis zum Ende des Jahres, jetzt vielleicht noch ein paar Wochen. Glaubst du, die geben auf? Glaubst du, die ziehen durch?
Also ich glaube, die ziehen durch.
Ich glaube nämlich auch. Also es ist eigentlich ganz einfach. Warum? Weil, warum sollst du aufgeben, wenn du gerade nichts zu gewinnen hast? Also ich glaube, den Point of No Return haben sie schon 50 Mal überschritten. Bei den Grünen muss man ja sogar sagen, die sind ja relativ stabil. Also was würde ihnen jetzt aufgeben bringen? Bei der SPD hat man das Gefühl, das ist eh egal, die nimmt gar keiner so richtig wahr. Scholz ist sowieso meistens zu Tisch und irgendwie die SPD in den Umfragen schlecht, aber irgendwie hat man das Gefühl, da kann man auch nicht mehr viel kaputt machen. Und bei der FDP, da glaube ich, die haben den Zeitpunkt schon so oft übersehen beim Heizungsgesetz. Jetzt hätte man beim Haushalt, wenn man das wieder sofort theoretisch gemacht hätte, aber ich glaube, da hat man den Point of No Return schon so oft überschritten und ich glaube, da gibt es momentan für keinen was zu gewinnen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, bei der nächsten Wahl gibt es dann auch nichts zu gewinnen.
Hm.
Aber gut,
ja, ich glaub,
man hat immerhin noch Zeit. Es kann ja auch Wunder geben, so wie hier mit unserem Ton.
Es gibt ein Szenario, wo ich es doch irgendwie für, naja, oder es ist ja ein Unterschied, was ich mir wünsche und was ich glaube. Als jemand, der liberal denkt, wäre es ja schön, wenn man eine liberale Stimme hätte und eine irgendwie einen politischen Anker in Deutschland, der liberal auch denkt. Das ist ja mit der FDP jetzt, seitdem sie in der Ampel ist, irgendwie nicht mehr gegeben. Und eigentlich müsste der Lindner das jetzt beenden. Weil ich meine, dieses 60-Milliarden-Loch, ich habe mir gestern bei Lanz das kurz angeschaut, als ich weinend vom Fernseher saß. Da wurde ja der
mit oder ohne Kappe?
So tief Wein ins Gesicht gesagt. Da wurde ja der Habeck zugeschaltet. Hast du es gesehen?
Gestern nicht, ne. Ja, gestern
ja.
Abend?
Ja, ja. Nee. Da hat der Lanz dann den Habeck ein bisschen gegrillt. Und er hat dann ganz, ganz konkret am Ende gefragt, ob er Steuererhöhungen ausschließen kann. Und das hat er natürlich nicht beantwortet. Und die Antwort für mich ist ganz klar, natürlich wollen die Steuererhöhungen machen, weil wo soll das Geld herkommen?
Ja klar, das ist ja auch, bei der SPD wird das ja auch schon, wurde auch davor schon gefordert, das ist jetzt kein Geheimnis. Ne?
Du kannst die 60 Milliarden, um die es da geht, das ist ja nur so ein Startding, kannst du ja nicht durch Einsparungen jetzt irgendwie auftreiben. Das ist
schwierig. 3 Milliarden werden eingespart bei der Gastro, ja, wow. Weil Mehrwertsteuer, das hattest du ja eigentlich schon vor Monaten angekündigt. Ich habe es auch jetzt nochmal gehört.
Ja.
Heute Morgen, wie Olaf Scholz gesagt hat, da können Sie sich drauf verlassen, das wird bleiben.
So. Aber davon mal ganz unabhängig.
Geschenkt.
Was würde passieren, wenn die jetzt Steuererhöhungen dann ankündigen?
Gut, das ist die Frage, was für Steuererhöhungen, Vermögensteuer, Einkommensteuer, wie auch immer. Wahrscheinlich wird es im Zweifel
wird es die Reichen treffen?
Ja, das glaube ich eben eher nicht. Also ich glaube eher...
Falsch. Die mit einem höheren Einkommen wahrscheinlich.
Ja, aber das ist ja heutzutage...
Das habe ich falsch gesagt.
Höheres Einkommen, das ist ja...
Richtig, das ist 1,5
Euro in Deutschland.
So, also wird es wieder die Leistungsträger treffen? Sagen wir es mal so. Im Zweifel wird es die Leistungsträger dieser Gesellschaft treffen. Und wenn das passiert, dann ist ja die FDP bei 0%. Dann gibt es nicht mehr einen Grund, die FDP zu wählen.
Ja, natürlich nicht. Und das ist wirklich ein absurder Take, den ich neulich gehört habe von, das war Korte bei Steingart. Also ich fand, der hat auch interessante Sachen gesagt. Zum Beispiel, das muss man auch mal so sehen. Er gemeint, die Ampel kann Krise. Und er hat das so beschrieben, dass eigentlich viele über ihren Schatten gesprungen sind. Also die FDP hat Schulden gemacht, also über Sondervermögen. Gut, das ist ihnen jetzt auch der Haushalt um die Ohren geflogen, aber okay. Die SPD liefert Panzer und so weiter und so fort. Also jeder ist irgendwo ein bisschen über seinen Schatten gesprungen. Ja, das Ergebnis ist aber, muss man sagen, trotzdem nicht wirklich gut. Also das ist ja das Problem. Nur zu sagen, ja gut, sie haben Kompromisse gefunden, jeder ist über seinen Schatten gesprungen. Das heißt ja noch lange nicht, dass es am Ende gut ist. Und ja, glaube ich, so richtig gut ist das Ergebnis auch nicht. Und um das zu sagen, Steuererhöhungen, er meinte dann, ja, Lindner sei ein sehr guter Wahlkämpfer. Okay, ja, lassen wir mal so unkommentiert stehen. Und er gemeint, er wird da einen Take finden, dass man vielleicht sogar Steuererhöhungen als liberal verkaufen könne, nach dem Motto, ja, man investiert. Und das halte ich für einen absoluten Unsinn, denn es wird kein einziger Mensch die FDP wählen, weil die jetzt sagt, ja, wir erhöhen Steuern, dann sagen auf einmal die Leute, oh, die FDP fand ich immer schrecklich, jetzt wähle ich die. Also du wirst keinen Wähler gewinnen, du wirst aber sehr viele Wähler durch Steuererhöhungen verlieren. Und ich muss auch sagen, wenn jetzt die Steuern erhöht werden, dann reicht's mir auch wirklich, dann steht's mir bis hier oben drüber, denn das finde ich schon skandalös. Also, dass wir jetzt gerade drüber diskutieren, wenn hier alles verbockt wird, wer soll das zahlen? Die Leute, die eh schon alles zahlen. Das ist doch absurd. Also, da muss ich sagen, wir können den Gürtel nicht enger schnallen. Doch, und jetzt geht's nicht darum, nach unten zu treten, sondern, ja, warum muss der bestraft werden, der Leistung bringt und der eh schon zahlt? Wie ein Schmied hier. Und das war neulich ein guter Kommentar. Also bei der Melkmaschine, da geht wirklich sogar die stärkste Kuh kaputt. Und da muss man jetzt wirklich Angst haben, dass die Kühe dann entweder zusammenbrechen oder wirklich keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, das ist gerade eine sehr ungute Mischung. Und ich glaube, wenn sie die Steuern erhöhen, dann glaube ich, gibt es richtig auf die Fresse.
Und deshalb hoffe ich, dass der Christian Lindner so den Funken Restliberalen in sich findet und das dann beendet. Das wäre mein Wunsch, ja. Ob es so eintritt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube, sie werden es weiter durchziehen, weil ich glaube, dann sind die eigenen Befindlichkeiten wiegender höher. Aber ich finde es einfach unfassbar traurig, weil nochmal, als liberal denkender Mensch fühle ich mich null abgeholt. Null. Nirgends.
Ja, man muss jetzt auch sagen, das ist und ja auch nicht mehr zu retten. Ich glaube in jeglicher Hinsicht nicht. Also neulich habe ich ein Streikgespräch, fand ich ganz gut in der Zeit, das ist glaube ich schon 2-3 Wochen her, da ging es um Kubicki quasi pro, also weitermachen gegen ein anderes FDP-Mitglied, der gesagt hat, der war nicht ganz so bekannt, ich weiß den Namen jetzt nicht, sorry dafür, der meinte ja, wie du, man müsste es beenden, also das bringt nichts mehr. Und Kubicki meinte dann so, ja, man müsste die Leute jetzt überzeugen. Diese Herangehensweise kann man grundsätzlich vertreten, aber es gibt nichts mehr zu überzeugen. Nein. Also ich glaube auch, dieser Zug ist schon so oft abgefahren.
Wir wollten das so lange schon drehen, die Folge, wir haben es nie gemacht, aber es ist die Ampel nochmal ist so das perfekte Beispiel, warum Kompromisse einfach Kacke sind. Ich muss es so deutlich sagen. Natürlich gibt es Fälle, in denen Kompromisse sinnvoll sind. Aber eine Regierung, eine Dreierkonstellation, wo alles ein Kompromiss sein muss, kann nur Murks sein. Es kann nur Murks sein. Und genau das sieht man jetzt. Da ist null Überzeugung. Es geht in keine Richtung. Es ist einfach Mist. Und ich habe damals viel Häme bekommen, als ich gesagt habe, der Lindner hätte wieder sagen sollen, es ist besser nicht zurückgehen, als falsch zurückgehen. Ja, er hätte es machen müssen und sonst was. Was hat er jetzt? Gut, er hat seinen Ministerposten. Die FDP ist jetzt in der Regierung. Wo ist die FDP bei der nächsten Bundestagswahl?
Also da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt im Nachhinein eine gewisse Schlaumeierei. Denn wenn
ich habe es damals schon gesagt.
Ja, okay.
Ich habe es damals schon gesagt.
Aber man muss ja auch, wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm, dann seine Meinung zu ändern. Ich damals hatte ich Hoffnung. Ich fand, dass als sie gestartet sind, habe ich mir gedacht, okay, geben wir denen eine Chance. Das ist zumindest nach der also man muss ja sich mal fragen, was war davor. Also man kann der Ampel natürlich jetzt auch nicht die Schuld an allem geben. Man muss ja da sagen, lief es davor optimal? Wurde da viel gemacht? Nein. Es lief ja davor auch beschissen. Ja. Und deswegen war das ja mal ein Hoffnungsschimmer. Und ich fand, die hatten guten Start, dann hatten sie natürlich auch noch Schwierigkeiten.
Was war der gute Start?
Ja, einfach mal, es geht ja auch um,
das
wie du sagst, Momentum.
Start.
Ja gut, aber das hilft ja auch schon. Es hilft ja einfach mal eine gute Stimmung. Du siehst ja, was allein eine Nationalmannschaft, also die Nationalmannschaft, die zieht ja die Stimmung auch runter.
Aber es geht ja um Resultate.
Natürlich, klar, aber es hilft ja schon mal, wenn die Stimmung gut ist. Wie gesagt, das ist nur, ich sag nicht, dass das alleine das ist, aber das ist schon mal eine Unterstützung. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt zu sagen, der hätte es gar nie machen dürfen, okay, kann man darüber diskutieren, ja, aber jetzt kommen wir ja zum Punkt aufgeben. Das Problem ist ja, man kann ja sagen, okay, wir probieren es jetzt und die FDP war so unter Zugzwang, das verstehe ich, weil sonst hätten alle gesagt, so ja, ihr, mit euch ist kein Start zu machen, das verstehe ich. Aber wenn man sagt, okay, wir machen es jetzt, weil wir unter Zugzwang sind und weil wir Verantwortung tragen wollen, dann muss man aber auch die Verantwortung tragen und dann einfach sagen, okay, es funktioniert nicht. Und das ist, finde ich, das ist der Punkt. Klar, man kann jetzt im Nachhinein schlau sagen, hätte man nicht machen dürfen, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde dann eher schlimmer zu sagen, ja gut, läuft katastrophal, aber wir ziehen das jetzt durch. Das finde ich viel schlimmer.
Gut, nochmal, da muss ich mich schützen. Ich habe das damals schon gesagt, dass ich das nicht richtig finde. Okay, Druck war groß. Ich glaube, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Posten, und das ist deine eigene Überzeugung. Und es gibt Dinge, die sollten niemals verhandelt werden, wenn ich irgendwo.
Da hast du ja recht, so. da gebe ich dir ja recht.
Und wenn er jetzt den Schlussstrich zieht oder die FDP als Ganzes den Schlussstrich zieht, dann wäre das definitiv wünschenswert. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und dass das noch eine ganze Weile so weitergehen wird. Weil die Frage ist
auch.
Die wissen ja auch, was soll passieren. Die sehen ja die Umfragewerte. Wenn es zu einer Neuwahl kommt, dann wissen die ja, dass sie ja in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. Die Grünen noch okay vielleicht, aber dann ist ja zu 100% klar, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird.
Ja, und jetzt glaube ich, wie gesagt, jetzt ist dieser Point of No Return, der ist 100-fach überschritten. Wenn du es jetzt beendest, dann glaube ich, profitierst du auch nicht mehr. Das kann sogar wirklich sein, dass es sogar noch nach hinten losgeht. Also da glaube ich, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Du bist eigentlich,
lose,
das ist Schockstarre. Das ist Schockstarre. Also beenden bringt dir wahrscheinlich nichts, weitermachen bringt dir auch nichts. Das ist nur noch durchhalten.
Ich muss ja sagen, dass das, was ich an Robert Habeck irgendwie schätze, ist so seine unbeholfene Ehrlichkeit in den Interviews. Ja,
sympathisch finde ich ihn auch, tatsächlich.
So. Also der ist ja jetzt nicht so der typische Politiker, der dann versucht da irgendwie mit Wortklauberei, sondern der ist da relativ teilweise unbeholfen und sagt dann einfach die Dinge so raus.
Ist authentisch, das muss er lassen. Ja.
Und das gestern bei Lanz war wirklich, du hast wirklich gemerkt, der weiß nicht, was zu machen ist.
Ja, das ist ja gerade auch schwierig. Also natürlich, es ist auch schwer zu sagen jetzt, oder es ist einfach zu sagen von außen, ja, das ist ja nicht so schwer, aber natürlich ist es schwer. Also das ist jetzt natürlich eine Monsteraufgabe.
Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich bin kein Fan der Schuldenbremse. Ich finde die Schuldenbremse, ehrlich gesagt, relativ Banane. Wenn du dir mal und das ist ja eine FDP-Position, ne? Also ich bin jetzt kein
Es ist erstmal Grundgesetz.
So, ja, aber
also klar, die FDP steht dahinter, klar.
So, und ich finde, wir sollten auch perspektivisch über die Schuldenbremse diskutieren, weil es hilft ja nicht, über die ganzen anderen Länder zu schimpfen, oh, die haben da solche Infrastrukturprojekte und so, oh, und die machen so viel Schulden. Ja, wenn du der Einzige bist, der keine Schulden macht, bist du am Ende der Dumme.
Ich habe es ja am Samstag auch im Briefing gesagt, wir brauchen da einen Neustart, und das meine ich jetzt gar nicht bezogen auf Parteien und Regierung, sondern wir brauchen, glaube ich, auch da einen Neustart, denn wie du sagst, die Schuldenbremse ist ein Schmarrn. Wir müssen natürlich mit einer Sache aufpassen, wenn die jetzt weg wäre, man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit, um dann quasi das Grundgesetz zu ändern, um die rauszuschmeißen, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass danach dann erstmal mit dem Schubkarren verteilt wird. Also ich würde sagen, die Schuldenbremse kann weg, muss vielleicht sogar weg. dann muss man aber darüber diskutieren, neue Schulden, wie werden die gemacht?
Wofür?
Also 100% Investitionen, wirklich Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Energie und Co.
Und nur in Deutschland?
Und vielleicht könnte man sogar das irgendwie koppeln, zum Beispiel an Volksabstimmungen. Wäre auch eine Idee, dass man das mal da irgendwo einführt. Also für mich muss die Schuldenbremse eigentlich auch weg, weil wenn wir jetzt drüber sprechen, okay, wir sparen ein, ja, dann trifft es im Zweifel ja, Leute, die es auch nicht verdient haben, oder es wird die Zukunftsfähigkeit kaputt gespart oder es werden Steuern erhöht. Und das, glaube ich, das geht so nach hinten los. Das ist, also da bin ich auch sozusagen eher bei den anderen Parteien, da bin ich quasi links, oder für mich ist das keine linke Position, aber da bin ich jetzt quasi bei den eher linkeren Parteien, dass die Schuldenbremse Schwachsinn ist. Und da, glaube ich, sind wir jetzt bei einem ganz entscheidenden Punkt, dass man einfach ausbrechen muss, glaube ich, jetzt aus diesen starren Denkmustern. Da macht mir ein Mann Hoffnung. Ich will den jetzt gar nicht glorifizieren, aber Milei in Argentinien.
Die Kettensäge.
Die Kettensäge. Also man muss natürlich sagen, das ist alles auf den ersten Blick natürlich irre, befremdlich. Aber es ist mal einer, der anders ist, der keine Angst hat, der sich traut. Und was ich gut finde bei ihm, er hat auch verschiedene Positionen. Also der ist ja ultralibertär, dann hat er teilweise aber auch streng konservative, wie zum Beispiel Abtreibungsverbot. Also es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen, aber ich finde sowas, ohne jetzt die einzelnen Positionen bewerten zu wollen, interessant, weil wenn jemand nicht nur in so einer Schublade denkt, dann zeigt mir das, dass er zumindest mal nachgedacht hat und nicht einfach nur streng
ja,
nach Dogma.
Also ich habe mich zu wenig mit ihm beschäftigt, als dass ich da irgendwie ein Urteil fällen kann und keine Ahnung, nachher hat er irgendwie ganz kranke Mist erzählt und ich glorifiziere den jetzt. Aber jetzt mal wirklich unabhängig davon, er bezeichnet sich ja selbst als Anarchokapitalist und als Ultralibertär. Natürlich ist er ein Extrem, er ist das andere Extrem, was irgendwie davor war. Ich wünsche mir für den Liberalismus, dass er Erfolg hat. Weil,
ich wünsche es auch Argentinien,
dass ja, weil Argentinien ist eigentlich gerade der größte Feldversuch, politische Feldversuch für Liberalismus, den es so gibt. Und ich glaube, dass wenn er Erfolg hat, dass das auch überschwappen könnte in andere Staaten, weil die Leute dann sehen, okay, das kann funktionieren, weil er hat natürlich unfassbare Pläne. Also der will den Peso abschaffen.
Genau, US-Dollar einführen, die Zentralbank abschaffen, sämtliche Ministerien zusammenstreichen.
So. Und da, also in meiner Zeit, gut, so alt bin ich noch nicht, ich hatte noch keinen Politiker irgendwie, der mir jetzt einfällt an der Macht, der derartige Pläne hat. Also der wirklich ernsthaft mir vermitteln konnte und glaubhaft, dass er das System, den Staat gesund schrumpfen möchte. Das finde ich super.
Sozialausgaben, Kettensäge, Bürokratie zusammen stutzen. Die Frage ist natürlich auch, erstens, was wird er jetzt wirklich umsetzen? Also was will er umsetzen? Da glaube ich schon, dass er motiviert ist, um es mal diplomatisch auszudrücken. Dann ist natürlich auch die Frage, was kann er umsetzen? Woran wird er scheitern? Was auch interessant ist, er will auch gegen China ordentlich vorgehen. Das wird auch spannend, auch was das nochmal geopolitisch dann ausmacht. Ja, also was halt das Problem ist, es wird wahrscheinlich, wenn er hart umbaut, erstmal Schmerzen geben. Gut, da muss man, aber die gibt es ja jetzt auch schon. Das finde ich auch immer lustig, wenn es jetzt
wir heißt, bauen auch um. Ich habe auch Schmerzen.
Ja, wir haben auch Schmerzen. Ja, und ich finde es auch amüsant, wenn es dann heißt, ja, hier, was da jetzt auf Argentinien zukommt. Naja, läuft es jetzt? Mehr als 100% Inflation. Also, also ich will jetzt nicht sagen, da kann man nichts mehr kaputt machen. Man kann immer noch was kaputt machen, aber trotzdem, es ist sicherlich mal die Chance, glaube ich, da mal was anderes zu probieren.
Ich glaube, Milei ist auch auf einer ganz anderen Ebene irgendwie kein Warnsignal, aber irgendwie auch mal so ein Fingerzeig, weil in Argentinien lief es ja echt beschissen. Also Inflation über 100%, also Verarmung vieler Menschen dort, da hat auch der Weltmeisterschaftstitel nichts dran geändert. Also dem Land, was mal eins der reichsten Länder der Welt war, geht's schlecht aktuell. Und weil es den Menschen so schlecht geht und die Unzufriedenheit so groß ist, kommt dann halt ein anderer Extremer, ja?
Ehemaliger Tantra-Lehrer übrigens auch.
Also ohne es bewerten zu wollen, aber er ist in einigen Positionen, die ich kenne, ja sehr extrem. Und er hat dann die Möglichkeit und so viel Zustimmung, weil die Leute einfach was anderes wollen, dass er an die Macht kommt. Was ist mit Deutschland? Gut, die Argentinier haben sich jetzt für einen Anarchokapitalisten entschieden, was wahrscheinlich irgendwie noch die bessere Alternative ist. Aber es gibt ja auch Stimmen in Deutschland oder so, die irgendwie dann nicht so cool wären. So, und da würde ich mir einfach mal Gedanken machen.
Ich glaube, wir brauchen auch was anderes. Wir brauchen auch mehr klare Kante. Man muss halt aufpassen, dass es dann nicht komplett ins Extrem oder ins andere Extrem kippt. Da muss man sich, glaube ich, schon Sorgen machen. Mal ganz kurz zum Aufgeben. Wann hast du denn zum letzten Mal aufgegeben? Oder was ist für dich so ein Punkt, wo du sagst, Den Umzug gibst du hoffentlich nicht auf. Nein. So schlimm ist es noch nicht.
Nein.
Was ist für dich ein Signal, wo du sagst, ja, das kann man bleiben lassen?
Ganz ehrlich, ich glaube, dass jeder Mensch das selber spürt, wenn er ganz, ganz ehrlich zu sich selber. Ich glaube, das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil wenn ich mir selbstbewusst bin, dann, wenn ich mir selber bewusst bin, dann finde ich den Punkt schon relativ schnell. Ich kann dir jetzt gar nicht so genau sagen, wann ich das letzte Mal aufgegeben habe. Ich gebe wahrscheinlich jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit auf. Ich bin aber auch keiner, der sagt, du musst einfach immer weitermachen und irgendwann wird es schon klappen. Das halte ich für bescheuert. Ich glaube, jemand, der 1,70 ist, kann nicht in der NBA spielen. Da kann er noch.
Das ist interessant. Ich weiß es nicht. Was ist der kleinste NBA-Spieler? Müssen wir mal nachschauen. 1,80? Ja. Aber es gibt schon kleine. Also was heißt klein?
Ja.
Also verhältnismäßig klein.
Aber wenn du 1,70 bist, wirst du in der NBA nicht spielen. Punkt. So, das ist unmöglich. Und wenn du, wenn du 190 Kilo wiegst, dann wirst du auch im 100-Meter-Sprint kein Weltmeister. Also es gibt Dinge, die klappen einfach nicht.
Weißt du, was ich gestern auf Twitter gesehen habe? World of Statistics oder so heißt das. Rate mal, wer im Schnitt bei Männern, welche Nation im Schnitt die größte ist. Deutschland ist es nicht. Deutschland ist aber nicht schlecht. Deutschland ist so 1.
Johannes Größe? Ach so, nee. Nee, die,
was ist das hier für ein Niveau?
Norweger?
Nee, Holland.
Holländer?
Niederländer.
Ich gucke jetzt, was der kleinste NBA-Spieler war.
1,82 irgendwas war das. Keine Gewähr für die Angaben. World of Statistics heißt es, glaube ich, auf Twitter. Und es ist faszinierend, wenn man von 1,82 dann zu Durchschnittswerten kommt, in manchen Ländern zu, glaube ich, 1,66. Das ist schon spannend, also was es da für Unterschiede gibt. Austin Reeves ist doch gar nicht mal so groß,
jetzt
oder?
Jetzt habe ich mich natürlich komplett blamiert. Der kleinste NBA-Spieler aller Zeiten war Muxi Bogus, 1,60 Meter.
Ja gut, aller Zeiten, aber so gut, früher war es vielleicht einfach aktuell. Austin Reeves, der ist gut und nicht groß, aber der ist wahrscheinlich auch 1,80 locker. Ja.
Egal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wollen wir die Diskussion nicht vertiefen? Ich habe mir mal 5 Sachen aufgeschrieben, die so grob vielleicht helfen können. Also ich würde aufgeben, das ist, glaube ich, wirklich was, wenn ich merke, dass ich wirklich etwas auf Dauer mache und nicht besser werde. Also besser werden kann ja heißen, ich werde wirklich besser. Also zum Beispiel, wenn ich laufe, ich werde schneller. Besser werden kann für mich aber auch heißen, jetzt, wenn ich einen Job mache, ich schaffe in derselben Zeit mehr. Ich werde schneller, ich werde routinierter. Es stresst mich auch weniger. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen. Also Alarmzeichen ist eigentlich auch immer, und das finde ich, merkt man bei Leuten, die nicht vorwärts kommen, dass die wirklich auf der Stelle treten. Also die machen seit 5 oder 10 Jahren dasselbe. Der Output wird aber weder besser, noch wird der Output mehr. Und das finde ich ist immer, gut, dann kann man auch sagen, es ist einfach nur Faulheit. Aber das ist auch immer schon ein schlechtes Zeichen. Also wenn man nicht besser wird, auch wenn man merkt auf Dauer, ich meine jetzt nicht am Anfang, dass man es nicht durchziehen kann, also wenn man wirklich sich jeden Tag denkt, boah, also das halte ich nicht lang durch. Mhm. Wenn man das am Anfang merkt, okay, aber wenn man das auf Dauer, glaube ich, merkt, dann sollte man zumindest was ändern. Gut, wenn du Dauer auf Geld verbrennst, musst du dir natürlich auch die Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Oder wenn du merkst, das macht dich körperlich kaputt. Und wahrscheinlich das beste Zeichen aufzugeben ist, wenn es eine bessere Alternative gibt. Also wenn ich die theoretisch wirklich schon habe, ja, dann sollte ich mir auf jeden Fall mal Gedanken machen, aufzugeben.
Ja, das ist dann der Punkt, wenn Disziplin zum Starrsinn wird. Das sollte ja nicht der Fall sein. Und wenn es eine bessere Alternative gibt, finde ich gut. Dann warum nicht clever sein?
Also dieses Nicht-Aufgeben wird ja gerne glorifiziert. Zitat von Thomas Muster, ehemaliger österreichischer Tennisspieler, Sandplatzgott. Aufgeben kann man einen Brief auf der Post, bei der Post. Aber so im Sport, natürlich, das ist auch was anderes. Wir schauen natürlich oft dann auf so Profisportler. Jetzt hat Djokovic wieder hier zum, weiß ich nicht, 7. Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Hatte da auch wieder eine schwierige Zeit, wurde ausgepfiffen vom Publikum. Ich mag ihn eigentlich nicht so wirklich, aber was ich mag, er wurde ausgepfiffen und hat dann quasi so zu dem Pfiffen so.
Das verstehe ich bis heute nicht, warum du den nicht mögen kannst. Du kennst den Mann gar nicht.
Nein, es ist jetzt nicht mein Favorit. Und das ist halt einfach Sympathie, das kann ich jetzt gar nicht so erklären. Man mag halt den einen Sport. 35, ja. Glaube ich, sowas, ja.
In dem Alter, gut, der ist ja noch nicht alt, aber in dem Alter so ein Sportler zu sein, ich finde das ganz, ganz herausragend.
Und was ich an ihm wirklich mag, es ist ihm egal. Weißt du, den motiviert das fast noch und er nimmt das, er macht sich da, es ist ihm scheißegal, ob die Leute noch mehr pfeifen. Und also ihm geht es nicht darum, zu gefallen oder nicht anzuecken, sondern der will einfach sein Spiel spielen und der münzt sogar teilweise diese Aggression vom Publikum, das motiviert ihn sogar noch. Und das finde ich wirklich so ein bisschen wie Oli Kahn früher auch, das war auch so ein gutes Beispiel. Also, die das noch richtig heiß macht, wenn sie ausgepfiffen werden. Und das finde ich auch, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man für sich selber auch diesen Weg findet, dass es einem, also es ist immer leicht dahingesagt, mir ist egal, was andere über mich denken, das meine ich jetzt nicht, aber dass man es sogar schätzt, nicht gemocht zu werden. Mittlerweile, wenn ich Kommentare über mich lese und dann sage, ja, der Lochner ist total unsympathisch, da denke ich mir nicht so, um Gottes Willen, was habe ich falsch gemacht, sondern ich denke mir mittlerweile, wow, ich habe alles richtig gemacht. Weil wenn dich Leute nicht mögen, dann ist das nämlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil dann heißt das nämlich, dass sich auf der anderen Seite sicherlich auch Leute gut finden. Das Schlimmste ist ja, wenn die Leute gar keine Meinung zu dir haben.
Schreib mal richtig beleidigende Kommentare.
Ja, beleidigt mich mal richtig.
Ja, so richtig. Ich möchte mal so richtig kreative Beleidigung hören. Jetzt nicht so du Dummschwätzer, du Systemling, du, sondern
Systemling
so haut mal richtig irgendwas Lustiges raus. Ich glaube aber, gut, dass du die Profisportler ansprichst, ich glaube, dass im Großen und Ganzen die meisten Menschen, und da zähle ich mich auch zu, ich bin jetzt auch kein herausragender Sportler oder sonst was, in irgendwas herausragend, zu früh aufgeben. Das glaube ich schon. Weil ich glaube, die Bequemlichkeit, die ist schon stark in uns.
Das auf jeden Fall.
Und das ist ja auch so eine, ich meine, das ist ja auch so eine Generationfrage. Jetzt werden die Boomer werden sagen, ja, ihr seid eh ganz schlimm, ne? Also zu Gen Y, der ich irgendwie angehöre. Bist du auch noch Gen Y?
Ja.
Ja, ne, du bist so Anfang Januar.
Ja, ja.
Ihr seid faul oder sonst was. Es geht ja nicht darum, faul zu sein. Wenn jemand faul sein will, okay, finde ich nicht cool, aber sei faul. Es geht ja um die Anspruchshaltung, die ich dann habe. Ob meine Anspruchshaltung trotzdem ist wie ein High-Performer, jetzt mal ganz platt gesagt. Und das ist eher das Problem, was ich bei vielen Menschen sehe. Also aufgeben an sich ist für mich jetzt erstmal neutral. Aber die Frage ist, was habe ich für einen Anspruch an der Welt oder für eine Anspruchshaltung gegenüber dann allen anderen, mir gegenüber?
Disziplin ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss nur das richtige Maß finden und sie dann auch auf das legen, wo man, wie gesagt, merkt, man wird besser, man kann was erreichen und es passt auch. Also das, glaube ich, spürt man schon auch selber ganz gut. Wo aufgeben auch auf jeden Fall gut ist, da kommen wir zu diesen falschen Sollwerten, was auch Rieck in seinem Buch beschrieben hat. Man muss auch aufpassen mit dieser Disziplin, dass man das nicht einfach so lebenszerstörend einsetzt. Es fängt ja schon damit an und es wird ja beigebracht, hier isst dein Teller auf. Wenn man sich ein Buch kauft und man fängt das an, 10 Seiten zu lesen und man findet es schrecklich, dann nach dem Motto, das wird jetzt zu Ende gelesen. Man fängt einen Film an, man findet den schrecklich, da wird jetzt zu Ende geschaut. Also das sind so Sollwerte. Es ist natürlich grundsätzlich gut, wenn man Sachen anfängt, dass man die fertig macht, grundsätzlich. Aber es ist halt, sich einen bescheuerten Film anzugucken, sich Essen reinzustopfen, obwohl man schon satt ist oder ob man es ekelhaft findet, das ist halt einfach mal dämlich. Oder bestes Beispiel, ich hasse es zum Beispiel auch, Essen wegzuwerfen, aber dass man sich dann Gedanken macht, okay, die Zitrone ist vielleicht schon irgendwie verschimmelt oder die Milch oder sonst was. Aber irgendwie, ich trinke es jetzt einfach. Das sind so Sachen, die sind sowas von bescheuert. Also, dass man für, weiß ich nicht, 1 Euro oder was auch immer seine Gesundheit riskiert, weil man einfach im Kopf hat, okay, ich will das nicht wegwerfen. Und ich finde Lebensmittel wegwerfen schrecklich. Aber trotzdem, im Zweifel, sollte ich es halt lieber nicht trinken oder essen, weil kann halt nach hinten losgehen. Und das sind so Sollwerte. Das ist wirklich so, man hat das ja so drin, so auch wenn man was zu essen gekauft hat oder im Restaurant, also, ey, so lieber dem Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt. Das ist zwar witzig, aber eigentlich ist das wirklich bescheuert.
Ja, ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt.
Falsche Sollwerte. Weißt du, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist für Feedback? Weil du hast vorher gesagt, man spürt es selber oder man kann sich selber einschätzen. Ich würde mal sagen, wenn man eine gewisse Intelligenz hat, Selbstreflexion, dann ja, aber gerade wenn man vielleicht jünger ist oder wenn man ein falsches Umfeld hat, dann ist es gefährlich. Also es gibt ja da diese Feedback-Systeme, also du kannst ja in einem geschlossenen System sein oder du hast ein offenes System. Also wenn du zum Beispiel, immer bestes Beispiel, Leute, die zu, wie heißt das, Deutschland sucht den Superstar gehen und die denken, sie können singen und die holen sich dann nur Feedback ein von, weiß ich nicht, der Mutter oder vom besten Freund, die dann sagen, oh, klasse. Oder vielleicht noch von einem Gesangslehrer, der die abzockt und sagt, ja, hier, buch noch 20 Gesangsstunden, dann kriegen wir das schon hin. Das ist natürlich so eher so ein, sag ich mal, geschlossenes System. Das ist natürlich schlecht, weil das sind dann Leute, ja, die meinen es halt gut oder die haben keine Ahnung. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Leute um sich hat, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben und die vor allem, das ist auch wichtig, die dir die Meinung sagen. Und da ist ein sehr schönes Zitat von Sun Tzu, Kunst des Krieges. Wer mich korrekterweise kritisiert, ist mein Lehrer. Wer mir fälschlich schmeichelt, ist mein Feind. Das finde ich wirklich ein sehr gutes Zitat.
Es gibt einen anderen Satz, den ich auch super finde, ist, dass, ich kann ihn nicht Wort für Wort wiedergeben, aber dass, wenn du Feedback willst, dann holst du dir von deinen Feinden. Weil das ist das ehrlichste Feedback. Das ist vielleicht sogar noch negativer, aber das ist gut. Niemals von seinen Freunden holen. Das ist
Aber ich glaube, man sollte sich Freunde auch aussuchen oder es sind nur echte Freunde, die dich dann auch mal kritisieren. Also du bist jetzt auch keiner, der jetzt jeden Tag sagt, oh Mario, du bist so toll. Und das sind ja Freunde, weißt du, die dir offen auch mal sagen, das würde ich jetzt eher bleiben lassen.
Ja, aber das ist schwierig.
Ja, es ist schon manchmal schwierig, aber es gibt ja wirklich, also
trotzdem will man ja keine Gefühle verletzen.
Das meine ich ja, das ist ja dann auch eine Vertrauensbasis. Bei dir weiß ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dir irgendwas zeige oder dich was frage und sag, bitte sei ehrlich, dann erwarte ich, also denn bei mir ist das dann auch teilweise schon, dass ich schon selber weiß, okay.
Ja, weil ich empathielos bin. Das ist in der Sinne.
Ja, was heißt empathielos? Aber das ist, glaube ich, aber das sind ja Leute, die dich weiterbringen. Also Leute, die, also hüte dich wirklich vor Menschen, die immer nett zu dir sind, weil die sind entweder bescheuert, feige oder sie lügen dir halt einfach. Ja,
aber es gibt auch einfach Gesicht. Wirklich nette Menschen, ne?
Ja, das ist ja schön, aber trotzdem, wenn du dem jetzt wirklich, wenn du da im letzten, wie der letzte Affe daherkommst und die sagen dann so, oh, das ist aber toll aus, dann ist es nicht nett, dann ist es, ja, scheiße. Aber dir steht's. Aber, du weißt, was ich meine. Ich rufe jetzt nicht dazu auf, nicht nett zu sein, darum geht's ja nicht. Es geht einfach nur darum, eine Nettigkeit und ich meine jetzt auch echte Freunde. Es geht jetzt nicht darum, auf der Straße irgendwelchen Fremden sagen so, du, wie siehst du denn aus? Darum geht's ja nicht. Ich meine jetzt, wenn man wirklich befreundet ist, dann kann man, glaube ich, wenn jemand eine ehrliche Meinung vielleicht sogar einholen will, dann glaube ich, kann man ja auch nett kritisieren. Also man muss ja keinen beleidigen, aber ich glaube, Ehrlichkeit ist schon etwas, was sehr wichtig ist.
Ich finde das voll lustig, weil das frage ich mich immer, wenn du so 100 Leute auf der Straße fragst, ne? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Mit so drei Attributen. Dann würden alle sagen, ja, ich bin voll die ehrliche Haut. Immer ehrlich.
Ehrlich, oder, witzig.
So, oder die meisten sagen dann auch, ja, ich sag meine Meinung immer direkt. Kennst du diese Menschen, die immer sagen, ja.
Ich bin sehr direkt, ja.
Ist irgendwie keiner.
Also ich bin auch in sehr vielen Situationen nicht direkt.
So.
Also mir ist das ja, das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen. Also wenn man jetzt jemanden nicht mag oder wenn einem jemand egal ist, warum soll ich dem jetzt direkt die Meinung sagen? Das ist doch mir egal.
Ich bin dir aber auch ehrlich, ja, du bist ein Mensch, zu dem ich immer in 90% der Fällen ehrlich bin, würde ich mal sagen. Aber weil ich auch weiß, dass du das abhaben kannst und weil wir halt auch uns schon sehr, sehr lange kennen. Und weil wir das auch müssen in unserem Kontext.
Ja, natürlich,
es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Freundschaft, sondern wir müssen ja auch irgendwie Beruf, also.
Ja, wir sind davor auch jetzt,
anders. Aber es ist ja, wir alle haben immer Rollen, okay? Ich bin natürlich, Sohn, ich bin Freund, ich bin Hundepapa, ich bin Geschäftsführer, ich bin Geschäftspartner, wir sind Freunde. So, und dem muss man ja allen gerecht werden. Und wenn man für eine Person mehr als eine Rolle ist, dann kann man auch mal in Konflikte kommen. So,
natürlich,
Freund und Geschäftspartner. Das ist so ein typisches Konfliktbild. So, wo man dann halt in die Bedrohung kommt, was man jetzt sagt, das Gute ist, und das war ja von Anfang an, haben wir das auch besprochen, ey, wir sind da, brutal ehrlich. Und ich glaube, deswegen klappt es auch ganz gut. Aber es heißt nicht, dass ich trotzdem dann nicht manchmal auch mit mir hadere, weil wir haben ja auch manchmal unterschiedliche Meinungen.
So. Ja, natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt jedes Mal, wenn einem eine Kleinigkeit nicht passt, ausrastet oder irgendwie einen anderen zurechtweist, darum geht's ja nicht. Natürlich muss man das auch mal runterschlucken oder einfach mal sagen, okay, jetzt merke ich gerade, er ist schlecht drauf, jetzt sage ich mal besser nix. Was mich immer nur, ehrlich gesagt, weißt du, wenn jemand schlecht drauf ist, ich denke mir dann, da bin ich schon so ein bisschen empfindlich, ich denke mir dann, okay, ist das jetzt wegen mir? Also wenn jetzt jemand einfach nur schlecht drauf ist, ist das für mich völlig okay. Ich denke mir nur, okay, habe ich vielleicht irgendwie was, irgendwas verbockt. Und dann bin ich jemand, der das dann vielleicht gerne aus der Welt schafft. Und dann sagt er, okay, du, dann mache ich das nicht nochmal oder dann lass uns kurz drüber reden. Wenn jetzt jemand einfach nur schlecht drauf ist, dann, das ist ja auch völlig okay. Ich bin auch schlecht drauf ab und zu. Also das ist ja, das kann auch nervig sein, wenn einen die Leute nicht einfach mal schlecht drauf sein lassen.
Ja, ja.
Also das, voll. Man ist halt einfach mal schlecht drauf, dann bin ich halt 5 Minuten, oder dann schimpfe ich mal 5 Minuten rum und dann ist es bei mir auch raus, dann ist es auch besser. Also ich muss sagen, so vor sich hinschimpfen, da muss ich oft dann danach über mich selber lachen, das tut auch richtig gut. Also dieses, das ist glaube ich auch so ein falscher Sollwert, das verstehen viele auch mal falsch, dieses glücklich sein, gut drauf sein, so nach dem Motto, ich zwinge mich den ganzen Tag zu lächeln, darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, grundsätzlich zufrieden und glücklich zu sein, das heißt aber nicht, dass ich am Tag nicht mal schlecht drauf sein kann und dass ich nicht mal 5 Minuten komplett in Flüchen ausbrechen kann, das tut ja gut. Also alles andere ist für mich ja, das unterdrückt ja auch viel.
Voll. Wobei ich auch glaube, dass wenn man einem Menschen sagen würde, du darfst einen ganzen Tag nicht lügen und müsstest immer komplett deine Meinung sagen, das wäre auch nicht schön. Das wäre kein. Der wäre ein Mensch wie jemand, den wir beide kennen und du weißt, wen ich meine. Und das wäre, glaube ich, nicht schön, wenn jeder Mensch so wäre. Oder glaubst du, das wäre gut?
Das ist eigentlich eine gute Frage, die du vor kurzem gestellt hast. Wenn man, also generell, wenn man jemanden fragt, wenn glaubst du, wenn jeder so wäre wie du, wäre die Welt dann besser oder schlechter?
Ja. Was wäre bei dir?
Ich glaube nicht, dass sie besser wäre. Also wenn jeder so wäre,
ja,
glaube ich nicht. Weil
also vom Mindset, ne? Es gibt ja noch
generell
schon,
ich glaube generell, dass die Welt nicht besser wäre, wenn jeder gleich wäre. Das ist natürlich, daran scheitert die Frage natürlich schon, aber glaube ich jetzt nicht, dass die Welt besser wäre, wenn jeder so wäre wie ich. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wenn mehr Leute so wären wie ich, glaube ich schon. Wenn alle so wären, glaube ich.
Aber nicht. Es gibt Menschen, bei denen ich mir vorstelle, die Welt wäre sehr viel besser. Es gibt so richtig gute Menschen in meinem Leben, wo ich mir denke, wenn jeder Mensch so ein Mindset, so ein Herz hätte, ne? So eine gute Seele, das wäre schon gut, bei mir auch nicht. Und das ist irgendwie auch schade, ne? Aber vielleicht braucht es diese Egoisten.
Ja, aber es ist ja auch jeder für was anderes da. Das ist ja, glaube ich, wie du gerade gesagt hast, jeder hat ja auch seine Rolle.
Ja, also, ja.
Das, ich glaube, wir spielen auch eine Rolle und ich hoffe auch, dass wir euch inspirieren, motivieren können.
Ja, für euch sind wir die Podcaster. Was sind wir? Ja, Podcaster.
Was sind wir?
Wer bist du?
Halbgötter. Jetzt noch was Spannendes. Und zwar habe ich das neulich in der Zeit gelesen. Das ist wirklich der Knaller hier zu den Grünen. Und zwar gibt es ein sogenanntes Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und die haben vor kurzem eine Arbeit vorgestellt. Es ging darin um entkoppelte Lebenswelten. Und jetzt wird es richtig spannend. Grünen-Wähler gaben an, 62% von ihnen, dass sich ihr Bekanntenkreis hauptsächlich aus anderen Grünen-Wählern zusammensetze. Also, da schmort man schon mal ordentlich im eigenen Saft. Sie hätten, so schreiben es die Autoren, die Tendenz entwickelt, sich vom Rest der Gesellschaft zu entkoppeln. Das ist jetzt alles zitiert aus der Zeit. Das ist jetzt nicht irgendwie...
Sagen die das von sich selbst oder sagen das die Forscher?
Nein, das haben die Autoren geschrieben. Und dann hier auch, also alles aus der Zeit, wie gesagt, könnt ihr auch nachlesen, vom 16. November war Seite 2, großer Bericht über die Grünen. Ich zitiere weiter, so kommt es, dass die Grünwähler laut der Daten der Forschungsgruppe in stärkerem Maße die Tendenz zu einer Parallelgesellschaft aufweisen, als etwa Menschen muslimischen Glaubens. Das ist, und auch noch eine interessante Erkenntnis, da kommen wir jetzt zu dem, das ist der Hammer, oder? Das ist wirklich, das steht so in der, ich habe das abgetippt.
Ich weiß, was wir aufs Thumb schreiben.
Ja. Das ist gut. Grünwähler, ja, Parallelgesellschaft.
Schlimmer als Muslime.
Ja, Grünwähler schlimmer als Muslime in Sachen Parallelgesellschaft. Und dann noch eine wichtige Erkenntnis, das zeigt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, das wir haben. Also im Endeffekt läuft es ja auf zwei Gruppen irgendwie zu, um die sich gefühlt in den Medien eigentlich alles dreht und die diese Polarisierung am besten darstellen. Hier, die tendenziell hochgebildeten und gut verdienenden Grünwähler verachten die tendenziell gering qualifizierten und schlecht verdienenden AfD-Wähler, genauso wie natürlich die andersherum auch die AfD-Wähler, die Grünen verachten. Und da haben wir eigentlich, ich glaube, das sind gefühlt schon so, ja, die zwei Gruppen, ja, die am lautesten sind, die vielleicht auch, ja, wie soll man das ausdrücken? Und die dann auch am weitesten voneinander entfernt sind und sich wirklich gegenseitig verachten.
Aber weißt du, was das Krasse ist? Diese Parallelgesellschaft der Grünen, diese grüne Parallelgesellschaft, ich zitiere jetzt nur, ja?
Ja, das ist, steht in der Zeit.
Ist sehr mächtig, medial sehr mächtig, politisch mächtig. Das ist ja auch ein Gefühl, was viele haben, dass eine kleine Mehrheit, dass eine kleine Minderheit die Mehrheit regiert. Ja, ich würde dem, boah, ich kann das jetzt nur aus meinen Erfahrungen irgendwie zu sprechen, aber ich würde dem gar nicht so sehr widersprechen, Da ist schon so eine Entkoppelung festzustellen. Aber wir müssen ja auch uns reflektieren. Ich meine, wir leben ja auch, ich würde es nicht Parallelgesellschaft nennen, aber wir leben ja auch in unserer Bubble.
Ja, mittlerweile lebt wahrscheinlich jeder in der Bubble, aber trotzdem ist, ja gut, ich muss schon sagen, klar, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, da sind sehr viele liberal, da haben sehr viele FDP gewählt. Das stimmt natürlich, aber trotzdem, glaube ich, hat man noch genug Kontakt zu
Leuten, die das nicht tun. Aber trotzdem, wir sind auch in der Bubble und auch Social Media und so befeuert das ja noch.
Natürlich,
auch so. Klar. Du bist halt immer tiefer in deiner Bubble und wirst einfach in deiner Meinung bestätigt. Bei den Grünen ist halt jetzt nochmal die Gefahr, dass die halt politisch und mediale Macht haben.
Grüne Parallelgesellschaft. Ich musste wirklich lachen, als ich das, also ich bin auch ein bisschen zusammengezogen. Das steht jetzt hier in der Zeit. Wow. Und das ist auch von der Forschungsgruppe.
Die von wem gesponsert wird?
Das weiß ich nicht. Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Müssen wir mal noch genauer recherchieren, aber da bin ich.
AfD und NPD, die größten Sponsoren. Nein, aber es drückt das aus, glaube ich, was sehr, sehr viele Menschen gerade fühlen. Und natürlich der Vergleich mit der muslimischen Parallelgesellschaft ist schon auch sehr, sehr lustig. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil eigentlich war ich immer die Parallelgesellschaft. Jetzt bin ich der Mainstream geworden.
Ich habe noch für die Zuschauer, kommen wir langsam, würde ich sagen, gegen Ende, oder? Schreibt doch mal vielleicht in die Kommentare, wann ihr zum letzten Mal aufgegeben habt. Beim Golf hast du zum Beispiel auch aufgegeben.
Ja.
Und das war wahrscheinlich rational.
Trotzdem eine Sache noch. Wenn die Grünen die Parallelgesellschaft sind, was ist die Gesellschaft?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also die Grünen sind weg.
Ich finde sowieso diesen Ausdruck Gesellschaft, den finde ich sowieso schon schwierig.
Die andere Parallelgesellschaft, die Muslime, sind auch weg. Was bleibt? Was bleibt?
Das ist die Frage. Ich würde auch jetzt nie für mich zum Beispiel beanspruchen, dass ich die Gesellschaft repräsentiere. Also natürlich, die Gesellschaft ist, jeder gehört zur Gesellschaft. Ja. Auch die Parallelgesellschaft gehört jetzt zur Gesellschaft.
Irgendwie schon.
Also trotzdem finde ich diesen Ausdruck auch schwierig. Also da haben wir doch neulich, als wir bei Zittelmann waren, dieser Ausdruck, man müsse der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist auch so ein Sollwert, glaube ich, den wir schon falsch eingespeichert bekommen. Also was muss ich der Gesellschaft zurückgeben? Also dass ich anständig bin, ja klar, dass ich, wenn ich jetzt jeden Tag zur Arbeit gehe, egal welchen Job ich mache, dann gebe ich der Gesellschaft ja auch schon was zurück und durch meine Steuern, die ich mein ganzes Leben lang zahle, finanziere ich ja auch quasi alles, was ich jetzt nutze, das ist auch schon so nach dem Motto, da kriegt man von klein an auch schon eingetrichtert, so nach dem Motto, du hast eine Schuld.
Ja.
Das ist auch schon, dass ich anständig bin, und dass ich jetzt nicht kriminell bin und dass ich nicht wirklich Leuten jeden Tag vom Kopf stoße, das ist ja irgendwie selbstverständlich. Aber dass man so schon mit so einer Schuld lebt, die Gesellschaft und finde ich auch schwierig.
Ja, voll. Du hast ganz kurz das Thema Golf angesprochen, wo ich aufgegeben habe. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich habe nicht aufgegeben, weil ich, wie jeder, glaube ich, der das erste Mal einen Golfschläger in der Hand hat, den Ball nicht trifft oder frustriert ist, das ist ja normal, das war mir schon bewusst. Ich habe aus einem anderen Grund aufgegeben. Ich konnte mir nicht vorstellen, meine Zeit weiterhin mit Golf zu verbringen.
Ja, das ist auch, das meine ich, das ist völlig richtig.
Meine Lebensrealität ist nun mal einfach so, dass ich mir am Wochenende oder auch nicht werktags 5 Stunden Zeit nehmen kann, um auf dem Golfplatz zu sein. Auch ich habe die Geduld aktuell nicht. Und ich sehe auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren kein Wandel, also in meinem Zustand. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das ist jetzt nichts für mich.
Ich finde das auch faszinierend und ich weiß auch immer gar nicht, ob ich das, ob ich das beneide oder wie ich das beurteilen soll. Eigentlich steht mir gar nicht zu, eine Meinung dazu zu haben. Aber wenn man bei anderen Leuten sieht, die sind dann, keine Ahnung, am Samstag, wie du sagst, dann geht man erstmal 3-4 Stunden Golf spielen, dann macht man das. Also ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel Lust dazu. Also natürlich, dass man auch mal, man geht da mal essen und man ist vielleicht mal in der Stadt, aber trotzdem, ich habe einfach so viele andere Sachen, da fängt schon an, einfach mal Zeitung lesen, Buch lesen. Hm. Also selbst das kommt ja schon zu kurz. Also das ist für mich auch was ist mir 100-mal lieber, als jetzt jedes Wochenende auf dem Golfplatz zu stehen. Also da habe ich auch die Zeit, beziehungsweise ich will mir die Zeit dafür nicht nehmen. Und da gibt es so viele andere Sachen.
Aber weißt du, was das Ding ist, Mario? Ich möchte keine Gewichtung vornehmen zwischen Dingen, die irgendwie wertvoller sind als andere. Also wenn jemand auf dem Golfplatz steht am Samstag und ich meine, ich müsste arbeiten, dann mache ich nichts Wertigeres, sondern ich bin eigentlich der Dumme. So. Und ich.
Ja gut, aber das meine ich. Ich will das auch nicht werten. Aber
nein.
Das für mich ist es jetzt nichts. Also
es ist einfach. Ich kann dir aktuell sagen, ich stehe aktuell sehr unter Strom. Ich bin gerade nicht happy, wirklich. aber das ist ja ein selbst, das ist jetzt kein Rumheulen, das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, was ich mir hier gerade aufbürde.
Das
so,
stimmt.
So, und deshalb liegt es jetzt an mir, da auch wieder rauszukommen. Die Krux an der Sache ist, es geht nur durch noch mehr Arbeit. Um da
ja, aber die Frage ist auch, weißt du, dieses Happy sein, jetzt kann man natürlich sagen, okay, man ist...
Niemand ist immer happy.
Ja, das sowieso nicht, aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, nach dem Motto, ich arbeite hart, dass ich dann irgendwann happy bin. Das ist sowieso, glaube ich, so eine Illusion. Man macht halt Sachen, die, also du musst es ja auch irgendwie machen, weißt du, das ist ja in dir drin. Also du könntest jetzt gar nicht, also wenn man dich jetzt, weiß ich nicht, 3 Monate an den Strand packt und sagt, so, du entspannst dich da 3 Monate, ich würde da auch durchdrehen. Also da wäre man auch nicht happy. Weißt du, happy das eine ist ja nicht das happy des anderen. Also du bist zwar unter Strom, aber trotzdem bist du irgendwie happy damit, weil du brauchst das einfach.
Ich sage dir, ich wollte heute Morgen, als ich, mir ist alles auf den Sack gegangen. Ich wollte heute Morgen mit meinem eigenen Auto erst zum Baumarkt. Ja,
ich dachte schon gegen Baum fahren.
Nein.
Oder jemand anderem richtig hinten reinfahren.
Wollte zum Baumarkt, dann ist mir aufgefallen, dass die Schraubenzieher und so, also die ganzen Werkzeuge sind nicht im alten Studio, wo wir noch sind, sondern im neuen. Dann musste ich da noch hinfahren. So, ich wollte das mit meinem eigenen Auto machen. So, dann heute Morgen, meine Freundin fragt, ich fahre jetzt, ne? Ja, ich brauche doch das Auto. So.
Ja, da ging es schon los.
Nein, ich verstehe das ja.
So, ja, aber das ist ja Stress.
So, dann musste ich mir so einen Malz nehmen. Null Werbung, aber egal. Ne? Da musste ich nehmen. Und ich saß dann Müllwagen und so, ne? Richtig, richtig auf Spannung. Und als ich euch die Sprachnotiz gemacht habe, dass ich später komme, ich wollte eigentlich sagen, ich mache heute keinen Talk. Ich wollte eigentlich sagen, nee, ich mache keinen Talk. Weil ich bin A, nicht vorbereitet, B, ich bin gar nicht in der Stimmung, C, ich will die Wände jetzt hier streichen und D, ich will einfach nur nach Hause. Ich wollte wirklich nicht. Ja. Ich bin ja, selbst als ich hier noch reinkam, habe ich gedacht.
Das habe ich schon gemerkt, dass du richtig bedient warst.
Nee, ich will das nicht. Aber dann habe ich dich so gesehen, wir haben uns hingesetzt. Dann war doch das mit dem Ton.
Und ja, ich muss sagen, das stresst mich auch richtig. Weißt du, was mich immer stresst, wenn ich nicht weiß, was das Problem ist? Also es gibt ein Problem, ja. Ich weiß aber nicht, was das Problem ist.
Ja, das ist so eine Ohnmacht.
Man weiß gar nicht, was man machen soll oder wie man es lösen kann. Das hasse ich auch, gerade so. Bei technischen Geräten.
Ich hab trotzdem gesagt, jetzt komm. Ich habe jetzt nicht dann aufgegeben. Ne?
Beißer.
Nein, ich bin kein Held deswegen. Aber ich habe trotzdem gesagt, ey, komm, jetzt zieh einfach durch. Und ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich, dass wir den Talk gemacht haben.
Der war gut.
Weil die Leute jetzt auch mal die Seite sehen.
Ich freue mich dabei auch drüber. Der Sinn des Talks, authentisch zu sein und wirklich auch mal über solche Sachen zu sprechen.
Und mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich sage dir das vom Herzen, danke.
Nichts zu danken. Nicht dafür. Das ist so ein Spruch, das nervt mich immer, wenn ich sage, danke, nicht dafür. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das nicht. Nicht dafür.
Nicht dafür, sage ich auch häufig. Lass es uns beenden jetzt.
Ja, bei dir stört mich eigentlich fast gar nichts, außer dass du immer frierst. Das ist wirklich das Einzige. Noch Netflix-Tipps kann ich den Leuten vielleicht noch fürs Ende mitgeben. Hunger fand ich ganz gut. Hast du schon gesehen? Oder schon mal, da geht es um asiatischer Kochfilm. Klingt erstmal, aber man kann es eigentlich eher als Thriller bezeichnen. Wirklich gut. Der Killer mit Michael Fassbender von David Fincher, Regisseur von 7 und Co., fand ich auch gut. Auf Netflix muss ich sagen, das meiste wirklich, also ja, ich schimpfe immer bei Netflix. Und weißt du, was es noch Spannendes gibt? Weißt du, wo ich jetzt zu sehen bin? Nicht nur auf YouTube und... Ich hoffe, ich wurde nicht rausgeschnitten.
Ja.
Also ich habe es noch nicht selber verifiziert, aber es sollte eigentlich ab 23. November auf Paramount Plus... ist keine Werbung. Paramount Plus ist tatsächlich kein schlechter Sender. Ich finde, da gibt es gute Sachen. Auf Amazon kann man das, glaube ich, so dazu buchen. Habe ich auch gerade. $1 Billion. Da gibt es jetzt eine Verfilmung von einem Buch von Eschbach, heißt er, glaube ich, Andreas Eschbach oder Eschenbach. Ja, jetzt wird's schon peinlich, aber auf jeden Fall bin ich da wohl zu sehen, wenn sie mich nicht rausgeschnitten haben. Also ich spiele jetzt da keine Hauptrolle, ich bin da quasi in der Rolle des, ja.
Spielst du dich nicht selber?
Influencer. Ich spiele mich sozusagen selber, aber
einen anderen Filmfluencer.
Man wird merken, dass ich das im echten Leben nicht sagen würde, aber es ist ja auch eine
dramaturgische. Ich habe auch noch einen Film, mit dem ich abschließen möchte.
Serie. Und zwar?
Pulp Fiction.
Ernsthaft? Schrecklicher Film. Ich mag den nicht.
Ich habe den nie gesehen.
Nee, das ist also... Tarantino... Das Lustige ist an Tarantino ist, den einzigen Film, über den alle gelästert haben, den fand ich gut. Hateful Eight. Den fand ich gut. Da haben alle gesagt, oh, das ist ja schrecklich. Den fand ich relativ gut. die meisten anderen, also Inglourious Basterds finde ich sehr gut, aber Reservoir Dogs ist noch ganz gut, aber ich habe tatsächlich neulich abends kurz um 10 haben wir noch, da gab es Once Upon a Time in Hollywood, das ist ja der neueste, den habe ich schon mal gesehen, da fand ich ihn eigentlich ganz gut, dann haben wir den irgendwie laufen lassen, so eine halbe Stunde, ich habe mir wieder gedacht, Mensch, ich mag Tarantino-Filme einfach nicht. Das ist alles so anstrengend und so aufgesetzt und so möchte gern und ich zeige jetzt, dass ich so anders bin und ich zeige, dass ich so Tarantino bin. Also, ja, nee, mir ist das zu anstrengend. Ich finde es anstrengend bei einem Film, weißt du, wenn man bei jeder Sekunde merkt, so, ja, das wird jetzt gemacht, weil ich jetzt das und das zeigen will. Das strengt mich so an, das ist so aufgesetzt einfach. So möchte gern.
Ich kann da nicht mitreden.
Na, also, er hat natürlich, Kill Bill finde ich, Kill Bill ist witzig, das ist so drüber, das finde ich schon wieder gut.
Auch nicht gesehen.
Aber es sind jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsfilme. Ja, ich weiß nicht, also, weißt du, abschließend noch eine witzige Sache.
Okay.
Was ich mir gedacht habe, eigentlich, wenn der Bitcoin richtig erfolgreich wird, dann muss es unserer Wirtschaft anscheinend richtig schlecht gehen. Weil ich lese immer bei diesen ganzen Bitcoin-Bros mit den Kommentaren nach dem Motto, Bitcoin, sonst nix. Und Bitcoin, aber wenn das richtig abgeht, kannst du deine Aktien vergessen. Das heißt ja nach dieser Logik, wenn der Bitcoin richtig erfolgreich wird, dann kann ich meine Aktien vergessen. Okay, ich verstehe die Logik natürlich, dass der Bitcoin dann besser performt, aber wenn der Bitcoin so gut sein soll, dann müsste ja die Wirtschaft auch brummen und dann müssten ja meine Aktien theoretisch auch gut laufen. Also, dass der Bitcoin besser läuft, okay.
Du hast den Bitcoin nicht verstanden.
Ich habe den Bitcoin nicht verstanden. Nein.
Ich möchte mit einem Cliffhanger, ich möchte jetzt wirklich beenden. Ich möchte jetzt beenden. Und zwar, ich muss sich das fragen, weil es kamen einige Kommentare, da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen zurückschießen zu der, mich ärgert nicht vieles, aber mit der Flexi-Spot-Werbung, da haben wir einige neunmal klug gesagt, De-Abo, weil Werbung.
Ja, das war auf dem Lochner-Kanal.
So, ja. Jetzt mal einer, also sollen sie machen, dann deabonnier, ist okay. Einer hat geschrieben, das fand ich richtig frech. Basierend auf euren Aufrufen und Abonnenten verdient ihr sehr, sehr gutes Geld. Mehr als 99% der Menschen hier.
Thomas Gralitz, glaube ich. Über den habe ich mich auch geärgert, so nach dem Motto immer dieses, den
bisschen
Hals
mehr
nicht vollkriegen.
Demut, ja.
Das finde ich auch lächerlich.
Also erst einmal finde ich es eine bodenlose Frechheit, ohne Wissen von irgendetwas einfach etwas zu behaupten. Er hat einfach behauptet, dass
einfach mal so, ihr seid reich, so nach dem Motto, so, und verdient euch dumm und dämlich und jetzt kriegt ihr den Hals nicht voll.
Eine bodenlose Frechheit, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich finde es auch eine Frechheit, diese Aussagen zu tätigen, ohne irgendetwas über unsere Kostenstruktur zu wissen. Und eigentlich möchte ich das mal offenlegen für YouTube. Das haben wir schon viele andere gemacht.
Ja, das können wir schon mal machen. Also, weißt du, was mich immer ärgert, das war auch schon mal, das war jetzt bei diesem Video nicht, aber das war schon mal vor ein paar Monaten, dass dann Leute immer felsenfest behaupten, so, ihr verdient das. Und ein YouTuber, also das ist ja schon mal die größte Dummheit und Frechheit, weil du erstens schwankt das brutal. Also das schwankt ja auch bei uns. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Millionen Aufrufe habe, dann kann es sein, dass ich jetzt im letzten Jahr 50% mehr verdient habe als jetzt. Also das kann alles gleich sein, trotzdem kriege ich komplett anderes Geld dafür. Das ist der erste Punkt. Also auf demselben Kanal kann es krasse Schwankungen geben. Zweiter Punkt, YouTuber miteinander zu vergleichen, ist, wenn jetzt jemand Beauty macht oder Politik oder Wirtschaft oder Sport, völlig andere Baustelle. Du kannst nicht sagen, ja, der YouTuber verdient so und so viel mit so und so viel Aufrufen oder Abonnenten, deswegen verdient der genauso viel. Das ist alles, das sind wirklich Lügengeschichten. Also das ist Fake News hoch 10, wie du sagst, die Kostenstruktur.
Wir machen was anderes. Alle die bis jetzt hören, sind eh hardcore mit dabei. Die sind auch beim Lochner-Kanal dabei. Ihr tippt Durchschnitt die letzten 3 Monate, was wir durch YouTube-Ads verdient haben. Ihr tippt. Und der am nächsten dran ist, das kommentieren wir. Das ist so easy. Das machen wir.
Ja, schreibt es mal in die Kommentare.
Also monatlich, ne? Durchschnitt monatlich in den letzten 3 Monaten.
Und was ich auch noch sagen will, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich spaß mir heute, aber was man ja auch sagen muss, ich verstehe nicht, wie man bei einer wirklich komplett transparente Werbung, die vielleicht eine Minute dauert, die man sogar, das ist sogar ein eigenes Kapitel, also ich kann ja vorspulen, weißt du, ich muss mir diese Werbung nicht mal anschauen, ich muss nicht.
Die Werbung war A, sehr gut, B, nochmal, ich sag das und dafür kriegen wir jetzt gar kein Geld, das Produkt ist überragend. Ich muss das so sagen, ich bin kein Handwerker, wie das verpackt ist, alles idiotensicher, mit Imbusschlüssel dabei, das ist einfach gut.
Noch ein Punkt, was mich auch mal ärgert, wir machen ja wenig Werbung. Also
ja.
Es wird immer so getan, wenn mal eine Werbung kommt, so nach dem Motto, als wäre in jedem Video 15 Werbungen. Und was ich auch lächerlich finde, wenn man eine Werbung wirklich transparent macht, es ist eine Werbung, wir verdienen Geld damit, natürlich, um kostenlosen Content zu bieten, von höchster Qualität, was wir im Dezember hinlegen werden, und wir haben da auch Kosten, alleine zum Beispiel, wir fahren nach Frankfurt, Beck Krall, da werden wir noch andere Videos aufnehmen, das kostet einfach 1000 Euro für einen Tag, also das kostet auch alles, da sind noch nicht mal die Reisekosten und so weiter und so fort dabei und Ausrüstung, die man sich vielleicht noch leiht und so weiter und so fort, also es sind Kosten, es ist hier alles kostenlos auf YouTube, wirklich mit, glaube ich, ganz guter Qualität. Und komischerweise, weißt du, wenn ich jetzt der Zone gucke, wofür ich ja sogar zahle oder andere Sachen, wenn da eine Werbung kommt, wer sitzt denn da vorm Fernseher und sagt, oh, das ist ja eine Frechheit, 15 Sekunden Werbung und ich werde hier manipuliert. Es ist einfach Werbung. Mein Gott, ist das so schlimm? Und was ich viel schlimmer finde, wenn dann Werbung quasi, weißt du, unterschwellig kommt, wenn dann Leute, ja, dann werden Experten interviewt, die dann dafür bezahlen, da interviewe ich irgendeinen Affen, der nichts zu sagen hat und das ist dann ein Experteninterview und dafür fließt dann Geld. Das finde ich verwerflich, wirklich diese, weißt du, so diese versteckte Werbung. Einfach transparent Werbung zu machen.
Ja, ja, mein Gott. Das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch nie machen.
Nein, das finde ich viel, viel schlimmer und wie gesagt, wir machen auch nicht viel Werbung.
Ja, wenn ihr wüsstet, was wir alles ablehnen, wirklich, ja, ernsthaft. Auch,
jeden Tag laden sich 50 Leute selber ein.
So,
jetzt reicht's.
Wir sind die guten Menschen.
Wir sind die guten Menschen. Und ich ändere mein Urteil, wenn jeder so wäre wie wir, dann wäre die Welt perfekt. Leute, so
nämlich.
Das haben jetzt wieder einige nicht als Ironie verstanden. Deswegen gibt's
ist auch keine Ironie.
Ist auch
keine die beste Welt aller Welten.
Leute, deswegen verpasst die beste Welt aller Welten nicht und abonniert jetzt unbedingt unseren Kanal und liked den Talk, wenn es euch gefallen hat. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.